MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Ja, ich möchte Sie herzlich zu unserem heutigen MENA-Interview, MENA-Talk begrüßen. Wir haben zugeschaltet unseren Israel-Korrespondenten Ben Segenreich. Als wir das Interview vor ein paar Tagen angedacht hatten, stand im Vordergrund die Situation in Syrien und die israelische Einschätzung der Lage in Syrien, worauf wir auch im Verlauf des Gesprächs zurückkommen werden. In einem ersten Schritt, nachdem sich in den letzten Tagen da einiges getan hat, möchte ich jetzt doch vielleicht kurz die Frage zum Jemen und zu den Angriffen auf die Houthis im Jemen stellen, die vorgestern passiert sind, und vielleicht erstmal eine ganz kurze Darstellung und Einschätzung dieser Lage Sie um eine solche bitten, Herr Segenreich.
Ja, der Jemen ist eigentlich sozusagen nicht der klassische Feind oder der Erzfeind Israels, aber vorläufig ist der Jemen oder ist das Houthi-Regime in einem Teil des Jemens derjenige Feind, der Israel jetzt am ehesten noch in Atem hält. Er ist sozusagen, die Houthis im Jemen sind die letzten, die aus dem sogenannten Feuerring um Israel herum, so nennt man das hier, den der Iran aufbauen wollte, noch stehen. Alle anderen sind also schwer lidiert, natürlich die Hamas und die Hisbollah, und jetzt ist auch in Syrien ein gewaltiger Umsturz passiert. Und die Houthis schießen also weiter auf Israel. Ich würde das so einschätzen, es ist einerseits natürlich nicht hinzunehmen, auf der anderen Seite kann das Israel höchstens etwas wehtun, aber natürlich in Israel keinen nachhaltigen Schaden verursachen. Also diese Woche, die Houthis haben natürlich im Laufe dieses Krieges schon einige hundert Geschosse in Richtung Israel abgefeuert, sowohl Drohnen als auch ballistische Raketen. Der Großteil davon ist vom israelischen Abwehrsystem abgefangen worden, auch von Amerikanern, die ja Israel aus der Entfernung sozusagen abschirmen. Ab und zu kommt eben etwas durch, und diese Woche ist eben ein Teil einer aus dem Jemen abgefeuerten ballistischen Rakete in Israel niedergegangen, in der Stadt Ramat Gan, die unmittelbar neben Tel Aviv ist. Dieser Teil, offenbar war es der Gefechtskopf dieser ballistischen Rakete, ist auf eine Schule gestürzt. Gott sei Dank war das mitten in der Nacht und die Schule war leer, also schwerer Sachschaden, aber Gott sei Dank keine getöteten Kinder. Wenn das passiert wäre, hätte das eine andere Dimension. Ich denke, Israel hat sich damit abgefunden, dass es vorläufig mit dieser Bedrohung dieser kuriosen Houthis im fernen Jemen irgendwie weiterlebt. Israel hat zurückgeschlagen, hat massiv im Jemen also Infrastruktur zerstört, hat Häfen angegriffen, hat Elektrizitätswerke dort angegriffen. Man hat andererseits das Gefühl, oder man weiß eigentlich, dass das diesem Regime nicht wirklich wehtut. Die Zivilisten, wie auch in anderen der Feindstaaten Israels, sind den Houthi-Machthabern dort relativ egal. Das ist ein ganz verarmtes Land, der Jemen, eines der ärmsten Länder der Welt. Die Menschen haben dort fast nichts zu essen, und nun wird auch der Handel, den es noch gibt, massiv gestört, dadurch, dass zum Beispiel die Seehäfen demoliert wurden durch Israel. Aber eben die Menschen sind den Houthis dort egal, aber die haben genug Geld, um sich also so teure ballistische Raketen zu importieren und zu bauen und sie immer wieder auf Israel abzuschießen. Also es ist damit zu rechnen, dass dieser Beschuss gegen Israel weitergeht, obwohl Israel gegen die Houthis zurückschlägt. Aber das hat für Israel nicht Priorität. In Israel hat jetzt trotz allem Priorität, was in den Nachbarländern passiert. Und man richtet natürlich auch die Augen auf den Iran. Und insofern haben diese Angriffe, die Schläge gegen die Houthis im Jemen auch eine Bedeutung für den Iran, weil Israel hier wieder demonstriert, wenn es will, kann es auch in sehr, sehr großer Entfernung also dort seine Flugzeuge hinschicken mit Auftanken in der Luft und dort sehr gezielt sehr großen Schaden anrichten. Und der Iran ist ja ungefähr sozusagen in der Luftlinie in der gleichen Entfernung von Israel wie der Jemen.
Gut, es ist jetzt in Ihrer Antwort eh schon angeklungen. Kommen wir zu dem Thema, das natürlich in diesen Tagen alles andere überschattet. Also natürlich ist das Syrien und der vor mittlerweile 2 Wochen äußerst rasant erfolgende Sturz des Assad-Regimes. Vielleicht könnten Sie ganz kurz erstmal aus israelischer Sicht die Entwicklungen in den letzten 2 Wochen darstellen, und dann könnten wir vielleicht auch noch kurz darüber reden, wie denn so die israelischen Einschätzungen sind, weil was man so liest, ist es ja auf der einen Seite sozusagen, wird es natürlich als eine Chance gesehen, dass mit Assad ja einer der wichtigsten und größten und engsten Verbündeten des iranischen Regimes natürlich jetzt dort von der Macht entfernt wurde, damit auch die iranische Präsenz, aber auch große Teile der russischen Präsenz in Syrien beendet wurden. Zugleich aber ist es natürlich, gibt es natürlich auch Unabwägbarkeiten und Gefahren, was jetzt in Syrien passieren wird. Wird sich dort ein islamistisches Regime installieren? Wird es zu einem Bürgerkrieg kommen oder sozusagen wieder in Israel die mögliche Entwicklung und die möglichen Chancen auf der einen, aber auch Gefahren auf der anderen Seite so eingeschätzt werden?
Ja, vor allem, natürlich hat man sich in Israel auch die Augen gerieben, man hat das auch nicht kommen sehen, dass so schnell und eben so unvorhergesehen der Umsturz in Syrien vollzogen würde. Und natürlich handelt es sich auch, aus israelischer Sicht betrachtet, um eine Kettenreaktion nach dem, was am 7. Oktober Israel widerfahren ist, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Das hatten sich also die Feinde Israels anders vorgestellt. Aber natürlich, auch Netanyahu zum Beispiel, der israelische Premierminister, stellt diesen Umsturz in Syrien jetzt ein bisschen indirekt auch als seinen Erfolg dar, weil er zu Recht sagt, der konnte erst kommen, nachdem also die Hisbollah im Libanon entscheidend geschwächt wurde und der Iran also seine Schwäche gezeigt hat. Natürlich konnte Netanyahu nach dem 7. Oktober nicht wissen, dass dann im Dezember 2024 Assad in Syrien fallen würde, und das ist nicht wirklich ihm anzurechnen, aber in der Tat ist das auch die Folge dessen, dass Israel dann ganz massiv gegen die Feinde, vor allem Hamas und Hisbollah, zurückgeschlagen hat, von denen es angegriffen wurde. Und natürlich, dieser Umsturz in Syrien hat eine gewaltige Bedeutung für Israel, ist eine Veränderung der Region, verbessert Israels strategische Lage entscheidend. Zunächst müsste man einfach sagen, und das wird ein bisschen übersehen, ein Feind fällt für Israel weg und vielleicht endgültig, denn man darf nicht vergessen, ja, es stimmt, die Grenze zwischen Israel und Syrien war über Jahrzehnte ruhig, also seit dem Yom Kippur-Krieg von 1973 und dem nachfolgenden Truppenentflechtungsabkommen. Aber es gab nach wie vor und gibt eigentlich noch immer formal einen Kriegszustand zwischen Israel und Syrien. Es wurde nur ein Waffenstillstand abgeschlossen. Und im letzten eben konventionellen Krieg 1973 war Syrien wahrscheinlich der gefährlichste Feind, drohte die Golanhöhen zu überrennen und vielleicht sogar sich Richtung Tel Aviv vorzubewegen und wurde dann doch gestoppt. Und Syrien hatte eigentlich bis zuletzt die größte konventionelle Armee unter den Feindstaaten und in dieser Achse des Widerstands eben, den der Iran aufzubauen versucht hat gegen Israel. Und diese Bedrohung, diese große Armee in Syrien gibt es jetzt nicht mehr, weil Israel die Gelegenheit ergriffen hat, diese Gefahr auszuschalten. Man kann sagen, Israel hat binnen weniger Tage Syrien demilitarisiert. Und mit der Gedanke ist natürlich, man weiß auch in Israel wie überall in der Welt nicht, was jetzt in Syrien kommt, wer sich dort durchsetzt. Wird es so ein bisschen Demokratie geben oder wird es doch ein islamistisch aggressives Regime geben? Bleibt Syrien als integraler Staat erhalten oder zerfällt es in verschiedene Kantone und wird dort ein Bürgerkrieg dann weitergehen? Oder werden die Kantone miteinander in Frieden sein, aber vielleicht dieser Israel als Feind betrachten? Sollte es eine Art Bürgerkrieg geben? Aber wer immer dort an die Macht kommt aus israelischer Sicht, soll dieses Kriegsspielzeug nicht mehr haben. Also diese Armee, die es in Syrien gab, mit den auch Raketen, die dort gelagert wurden, mit möglicherweise chemischen Waffen. Also eigentlich das Syrien, der immer dort an die Macht kommt, hat keine militärischen Mittel mehr. Und Israel wollte vor allem auch gewährleisten, dass niemand mehr über die Grenze stürmen kann. Es gab eine theoretische Möglichkeit, dass die Richtung Süden vormarschierenden Rebellen in Syrien sogar weitergehen und vielleicht auf israelisches Territorium gelangen wollen und irgendwie nachahmen wollten, was die Hamas am 7. Oktober 2023 in Südisrael gemacht hat. Also Israel hat jetzt die Gelegenheit ergriffen, wie gesagt, die syrische bestehende Armee weitgehend zu zerstören. Gleichzeitig stationiert Israel Truppen in dieser Pufferzone, aber auf der syrischen Seite der Pufferzone, auch auf dem Hermongebirge, ein sehr hoher Punkt, wo man weit nach Israel hinein, nach Syrien hineinschauen kann. Dort werden die israelischen Soldaten vermutlich noch zumindest wochenlang stehen, bis sich dann langsam herauskristallisiert, mit wem man es eigentlich dort jetzt auf der syrischen Seite zu tun hat, nachdem also Assad jetzt in Moskau ist.
Ein Akteur in Syrien, der jetzt vielleicht nicht unmittelbar sozusagen, wie soll man sagen, eine Gefahr darstellt, aber doch auch seit dem 7. Oktober sich zusehends oder noch weit mehr als vorher israelfeindlich positioniert hat, ist natürlich Erdogan und die Türkei, die jetzt im Norden oder im Nordosten gegen die Kurden vorgehen. Inwiefern wird diese Entwicklung in Israel betrachtet? Wie wird das eingeschätzt? Wie spielt das eine große Rolle in den Diskussionen?
Ja, dass es keine große Liebe zwischen Erdogan und Israel gibt, das ist klar. Aber trotzdem ist das jetzt, also das Thema Türkei und was die Türkei gegen Israel noch im Schilde führen könnte, in Israel jetzt kein primäres Thema. Die Türkei ist doch sehr weit auf der anderen Seite des syrischen Staatsgebiets. Es ist klar, dass die Türkei mitgespielt hat bei dem Versuch und dem gelungenen Versuch, eben Assad loszuwerden. Gleichzeitig sind die Kurden da auch dabei. Die Kurden, das ist ja ganz, ganz kompliziert, schon seit den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in Syrien. Es ist irgendwie jeder gegen jeden und man weiß nicht, wer in welchem Bündnis für wen und wer gegen wen ist. Und man hat gemeinsame Feinde und ist trotzdem verfeindet. Also nehmen wir die Kurden. Die Kurden sind traditionell Israel sehr freundlich gesinnt, sind aber natürlich total mit den Türken verfeindet, sind aber jetzt in Türken und Kurden irgendwie gemeinsam gegen Assad vorgegangen. Also mit anderen Worten, das ist auch etwas, was, sagen wir mal, allgemein oder auch aus israelischer Sicht unberechenbar ist. Aber es ist eher jetzt nicht damit zu rechnen und es steht nicht zur Debatte, dass jetzt, womöglich, das hört man so manchmal, aber das ist wohl nicht real, dass irgendwelche türkischen militärischen Kräfte jetzt dann in Syrien so mächtig werden, dass sie möglicherweise eine zusätzliche Front jetzt wo im Golangebiet gegen Israel eröffnen. Nein, so weit sind wir nicht. Also die Türken sind aus israelischer Sicht doch weit weg und Israel geht es primär darum, mal die Grenze zu sichern. Die Grenze zu Syrien im Golangebiet, also sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Extremisten mit womöglich schweren Waffen sich dort stationieren und dass womöglich natürlich nicht der Iran sozusagen wieder einen Brückenkopf baut, der nicht 1000 oder 2000 Kilometer von Israel entfernt wäre, sondern auf syrischem Gebiet. Das will Israel jetzt sichern und das will Israel jetzt gewährleisten. Und nein, ich denke nicht, dass Israel jetzt sozusagen jetzt schon oder in der jetzigen Situation gezwungen ist, an eine mögliche, ich weiß nicht was, strategische, anti-israelische Ausrichtung oder Aufstellung der Türkei zu denken.
Der HTS-Führer Abu Mohammed al-Julani hat in den letzten Tagen, also er gibt sich, er versucht sich ja generell sehr gemäßigt zu geben, hat in den letzten Tagen mehrere Aussagen in die Richtung getroffen, dass er keinen Konflikt mit Israel wolle, dass es keinen Streit mit Israel gäbe. Er hat natürlich Israel aufgefordert, die militärischen Einsätze in Syrien aufzugeben, aber dass es nicht in seinem Interesse läge, irgendwelche militärischen Auseinandersetzungen mit Israel zu haben. Angeblich soll er auch angekündigt haben, die palästinensischen Terrorgruppen in Syrien entwaffnen zu wollen und sie sozusagen bestenfalls als politische Verbände noch zu dulden. Wie wird das in Israel eingeschätzt, die Entwicklung eben dieses HTS-Führers von einem ja doch Al-Qaida-nahen zu einem sehr gemäßigten Islamisten oder der zumindest sich in seinen Wortmeldungen zusehends gemäßigt gibt?
In Israel gibt es eine Spur von Optimismus in Bezug auf das, was sich in Syrien jetzt entwickeln könnte. Ich habe es schon erwähnt, also ganz wichtig für Israel ist, diese doch bedrohliche, wenn auch sehr veraltete syrische Armee gibt es in dem Sinne nicht mehr. Natürlich ganz, ganz wichtig, womöglich noch wichtiger, das haben wir noch gar nicht angesprochen, natürlich Syrien fällt als Bündnispartner des Iran jetzt weg, wo es eine ganz besondere Rolle spielt, natürlich für die Waffenlieferungen aus dem Iran über Syrien an die ganz, ganz aggressive Hisbollah, die ja auch schwer beschädigt ist im Libanon. Diese Rolle wird Syrien jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen. Und wenn man von Al-Julani spricht, dann war ja wirklich bemerkenswert, dass in den Tagen, das ging ja sehr schnell, als Israel eben systematisch begonnen hat, die syrische Armee zu demolieren, eigentlich man von Al-Julani nichts gehört hat. Man hörte nach einer kurzen Schrecksekunde schon Stimmen, auch von der UNO in New York oder auch aus Frankreich und so weiter, dass Israel doch bitte aufhören solle mit seinen Angriffen, die gegen diese Stellungen der alten syrischen Armee gerichtet waren. Von Jolani hat man so etwas nicht gehört. Er hat das hingenommen. Jetzt, nachdem das eigentlich schon vollzogen ist, hört man von diesem neuen Machthaber in Syrien, dass Israel bitte jetzt damit aufhören sollte. Er hatte eigentlich gesagt, bisher hat er es ja verstanden, denn man wollte die Reste der Assad-Armee sozusagen demolieren, aber jetzt gäbe es keinen Grund mehr dafür. Aber richtig, der Eindruck, den Jolani jetzt erweckt, ist eines pragmatischen neuen Führers, der versucht, sich mit allen gut zu stellen, der keine neuen Konflikte sucht, der sich vor allem auch von Iran abgrenzt. Das klingt aus israelischer Sicht sehr, sehr angenehm, aber man ist vorsichtig, man weiß um die islamistischen Wurzeln des Großteils dieser Rebellen, die jetzt in Damaskus die Macht übernommen haben. Man weiß nicht, inwiefern sie vorläufig sozusagen nur Süßholz raspeln, um die Welt positiv für sich einzunehmen, um Sanktionen loszuwerden. Denn die Wirtschaftssituation in Syrien ist natürlich auch sehr, sehr bedenklich. Also mit anderen Worten, man ist in einer Abwartehaltung. Man muss erst sehen, was sich in Syrien herauskristallisieren wird. Bis dahin blickt man Richtung Syrien und hat vorsorglich ziemlich starke Armeeeinheiten an der Grenze zu Syrien positioniert.
Weil Sie kurz auch die Hisbollah angesprochen haben, kommen wir vielleicht auf das dritte große Konfliktfeld des letzten Jahres, den Libanon und die Hisbollah. Dort scheint der Waffenstillstand ja weitestgehend zu halten. Wie sieht das aus? Kann man das so sagen oder?
Der Waffenstillstand mit der Hisbollah im Libanon, eigentlich ist er ja formal mit der libanesischen Regierung geschlossen, hält vorläufig. Aber wir dürfen nicht übersehen, in den Waffenstillstand eingebaut, in der Vereinbarung ist eine 60-tägige Probephase oder Übergangsphase. Und wir sind noch immer in der Phase des Übergangs zum eigentlichen Waffenstillstand. Und vorgesehen ist ja, dass sich nach und nach die israelische Armee aus dem Südlibanon zurückziehen soll und dafür eben die reguläre syrische Armee dort die Posten und Plätze einnehmen sollen, die israelische Armee räumt und eben nicht die Hisbollah. Mit anderen Worten, die reguläre libanesische Armee soll an die Stelle der Hisbollah treten und gleichzeitig wäre vorgesehen natürlich, dass die Hisbollah entwaffnet wird und die Hisbollah sich nicht südlich des Litani-Flusses, des berühmten, also der da vom Norden des Libanon Richtung Süden fließt und dann Richtung Mittelmeer abzweigt, dass sich also südlich des Litani-Flusses, also in der Nähe Israels, keine Hisbollah-Kämpfer mehr aufhalten sollen. Das ist, soweit wir beurteilen können, vorläufig erreicht. Und das ist für Israel mal ein sehr wichtiger Erfolg. Denn Israel hatte zwei Ziele, natürlich die Hisbollah allgemein als Organisation zu schwächen. Das ist weitgehend passiert. Also die Hisbollah-Führung ist eigentlich beinahe ausradiert worden. Und ein wichtiges Ziel war es natürlich, das Raketenarsenal der Hisbollah weitgehend zu zerstören. Das ist bis zu einem gewissen Grad gelungen, aber beinahe noch wichtiger für Israel war es, zu gewährleisten, dass sich in Südlibanon keine Hisbollah-Elite-Einheiten mehr aufhalten, also die berühmte Radwan-Einheit, die möglicherweise hätten wiederholen können, was die Hamas in Südisrael gemacht hat. Und das war etwas, woran man zuvor nicht gedacht hatte, aber wo sich jetzt herausgestellt hat, dass die Hisbollah offenbar solche Pläne hatte, nämlich bewaffnete Eliteeinheiten, tausende Männer über die Grenze nach Israel zu schicken und womöglich dort ein ähnliches Massaker zu beginnen und durchzuführen und Dörfer zu besetzen wie in Südisrael. Und das war für Israel ganz wichtig, zu gewährleisten, dass das nicht mehr möglich ist. Die Israelis haben in einen relativ schmalen Streifen im Südlibanon ihre Armee hineingeschickt, Bodentruppen, die dort systematisch von Dorf zu Dorf und von Haus zu Haus gegangen sind. Und das heißt, in jedem dritten Haus in den südlibanesischen Dörfern war irgendeine Hisbollah-Infrastruktur vorhanden, waren Waffen deponiert, waren Landkarten deponiert, waren Uniformen deponiert, dass sozusagen die Hisbollah-Leute dann nur von diesen Häusern ausgehend dann hätten organisiert Richtung Israel vormarschieren können. Und das hat eben in den letzten Wochen Israel systematisch sozusagen gesäubert. Die Israelis sind sich ziemlich sicher, dass sich keine bewaffneten Hisbollah-Kämpfer sicher in keiner großen Zahl mehr im Süden befinden. Und das ist eben für Israel unerhört wichtig, dass die Hisbollah sich nicht mehr in einer Distanz von nur 500 Metern, sagen wir mal, von den nordisraelischen Dörfern befindet, sondern nördlich des Litani-Flusses in der Distanz von an einer Stelle nur 5 Kilometer, aber meistens über die ganze Breite von 30 Kilometern. Also das ist etwas, was momentan erreicht ist. Aber natürlich wirklich halten wir dieser Waffenstillstand nur, wenn dann nicht, wenn die Israelis wieder weg sind, vielleicht doch wieder die Hisbollah nach Südisrael vordringt. Und das müssen wir sehen und das müssen wir abwarten. Also ob es tatsächlich so kommt, dass die libanesische Armee dann fix und sozusagen für immer im Südlibanon bleibt und nicht mehr die Hisbollah zurückkehrt, mit der Hoffnung natürlich darauf, dass die Hisbollah vielleicht endgültig geschwächt ist. Denn die Hisbollah war die stärkste militärische Macht im Libanon, war sicher viel mächtiger als das eigentliche libanesische politische Regime in der Politik und als die libanesische Armee von den militärischen Aspekten her. Und da müssen wir wirklich abwarten, ob sich das bewährt. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja genau die fast wortgleich so ein Waffenstillstandsabkommen schon nach dem vorhergehenden Libanonkrieg im Jahr 2006, gekleidet in die berühmte UNO-Resolution 1701, wo genau das stand. Die Hisbollah muss entwaffnet werden, es darf nur mehr eine bewaffnete Kraft im Libanon geben und das ist die reguläre libanesische Armee. Und diese libanesische Armee gemeinsam mit der UNIFIL, der UNO-Truppe, die dort für den Südlibanon zuständig ist, muss dafür sorgen, dass die Hisbollah nicht zurückkehren kann. Das gab es alles schon, das klang wunderschön als Abkommen auf dem Papier, wurde aber nicht durchgesetzt und nicht umgesetzt. Es hat niemand dafür gesorgt. Die UNO-Truppe hat weggeschaut. Die reguläre libanesische Armee war zu schwach. Und die Hisbollah hat in Südlibanon gemacht, was sie wollte, sprich ein gewaltiges Arsenal aufgebaut in Richtung Israel. Und jetzt besteht eine gewisse Hoffnung, dass sich das nicht wiederholt, sondern dass das gleiche Waffenstillstandsabkommen, das es schon einmal gab im Jahr 2006, also vor 17 Jahren oder so, dass es diesmal durchgesetzt wird. Also zu früh zu sagen, dass das Waffenstillstand schon klappt, er hält vorläufig, aber wie gesagt, wir sind in einer Übergangsperiode und wir müssen schauen, was in 30 Tagen und was in einem halben Jahr ist.
Wir haben jetzt die Schwächung des Iran angesprochen, unter anderem eben durch Wegfall des syrischen Stellvertreters. Wir haben die Schwächung der Hisbollah angesprochen, in erster Linie natürlich durch die israelische Bodenoffensive Ende September, Anfang Oktober. Und sozusagen als nächste große Front wäre sozusagen auch dann in dem Zusammenhang die Hamas auszumachen. Ich habe jetzt neulich auch die Aussage eines Hamas-Führers gelesen, der gemeint habe, wenn er sozusagen, dass der 7. Oktober und die Folgen die Hamas auf eine Art und Weise ruiniert hätten, wie die Terrorgruppe sich das nie hätte vorstellen können. Und in dem Zusammenhang, weil ihnen eben, also sozusagen sie ja nicht nur selbst militärisch extrem geschwächt wurden, sondern ihnen eben auch viele ihrer Verbündeten abhanden kamen. Vor dem Hintergrund dessen hört man jetzt immer wieder, dass ein Geiseldeal, ein Waffenstillstandsdeal so nah wie seit dem November 2023 schon nicht mehr gewesen sein soll, dass es vorsichtigen Optimismus seitens der Amerikaner gibt, aber auch seitens der Israelis. Israel Katz, der hat die letzten Tage etwas in die Richtung gesagt. Wie ist denn das einzuschätzen? Bewegt sich da wirklich was? Kann man da wirklich mit etwas rechnen oder ist das mal wieder sozusagen so eine Art Zweckoptimismus? Also wird sich da etwas bewegen? Werden die Geiseln vielleicht jetzt wirklich zumindest zum Teil endlich einmal freigelassen werden?
Das ist auch sehr schwer zu beurteilen und zu beantworten, wenn man hier sitzt, denn die Verhandler halten sich sehr bedeckt und man hört hier auch ständig, es sind große Fortschritte erzielt worden, aber gleichzeitig wieder wird dazu aufgerufen, nicht zu große Erwartungen zu entwickeln, denn solange es nicht völlig abgeschlossen ist, ist eben nichts abgeschlossen. Und die Dilemmas, die mit dieser Geiselfrage verbunden sind, sind also unverändert. Das Hauptproblem ist ja, dass jetzt ja offenbar wieder anvisiert wird, eine Abwicklung in Tranchen. Also nicht alle Geiseln sollen auf einmal freigelassen werden, sondern verschmiert über einen gewissen Zeitraum. soll eine provisorische Waffenruhe geben von 40 bis 60 Tagen. In dieser Zeit würde die israelische Armee sich aus gewissen Teilen des Gazastreifens wieder zurückziehen und es würden dann ungefähr 30 der 100 Geiseln in dieser ersten Phase freikommen, wobei auch viele Fragezeichen damit verbunden sind. Handelt es sich um lebendige Geiseln oder spricht man da auch von den Toten, weil ungefähr die Hälfte dieser 100 Geiseln sind nicht mehr am Leben, davon kann man ausgehen. Es geht also auch darum, Tote herauszubekommen, damit man sie dann in Israel beerdigen kann. Und ja, als würden dann also in einer ersten Phase eine gewisse Zahl von Geiseln freigegeben werden und dann würde man weiter verhandeln über die nächste Phase. Das bedeutet also wieder, es würden nicht alle auf einmal freikommen. Das bedeutet eben auch, es bleiben Geiseln zurück. Und es besteht die Gefahr, dass das dann ganz zusammenbricht und dass die, die zurückbleiben, dann praktisch sozusagen das für die das Todesurteil unterschrieben wurde, weil die dann nie mehr freikommen. Deswegen sagen auch jetzt viele Angehörige von Geiseln, die natürlich sehr aktiv sind nach wie vor und viel Druck ausüben und demonstrieren und sehr präsent sind und in den israelischen Medien dauernd vorkommen, die sagen jetzt im Wesentlichen, wir wollen keinen Geiseldeal in Portionen, wir wollen alle auf einmal. Es ist unmenschlich, jetzt eine Selektion vorzunehmen. Die einen kommen raus und die anderen müssen noch warten. Wie lange müssen sie noch warten? Wenn die jetzt wieder Wochen und Monate warten müssen, überlegen sie das wahrscheinlich nicht. Die dürften schon in einem sehr, sehr schlechten körperlichen und auch seelischen Zustand sein. Also der Grundwunsch wäre, das auf einmal herauszubekommen. Was damit verknüpft wäre, wenn überhaupt, dass Israel auch die Hamas-Forderung erfüllen müsste, den Krieg völlig einzustellen und alle Truppen ganz aus dem Gazastreifen zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den Karten ist und ob das wirklich der Plan ist. Es ist auch schwierig, also man sagt, wenn nun wirklich zunächst ein Teil der Geiseln nur freikommt, dann wären es die sogenannten humanitären Fälle. Also die Alten und Kranken und Verletzten und die Frauen im Wesentlichen. Aber mittlerweile sind ja schon eigentlich alle, die schon so lange, mehr als ein Jahr in dieser Hölle, dieser Gefangenschaft bei der Hamas sind, humanitäre Fälle. Alle geht es sehr, sehr schlecht, allen geht es sehr, sehr schlecht. Und man muss sie so schnell wie möglich herausholen. Oder ein Beispiel, das jetzt genannt wurde in letzter Zeit. Es gibt einen, dieser Geiseln, das ist ein Mann, namens Or Levi. Sein Bruder hat gerade diese Woche die Erlaubnis bekommen, sozusagen vor dem UN-Sicherheitsrat zu sprechen im Namen der Geiseln. Das ist ein 34-jähriger Mann, der beim diesem Musikfestival entführt wurde. Dort wurde seine Frau ermordet und dieses Paar hat einen dreijährigen Sohn. Also dieser Dreijährige, der ist in Israel. Seine Mutter ist tot und der Vater ist seit mehr als einem Jahr in Gefangenschaft. Und da würde man sagen, das ist ein humanitärer Fall, aber der Mann, dieser 34-jährige Mann, würde nicht als humanitärer Fall betrachtet werden, weil das einfach nach Alter geht und er ist ein junger Mann und die jungen Männer sollen, wenn das in Phasen geht, nicht sofort freikommen, sondern vielleicht, wenn überhaupt, erst später. Also das sind die Fragen, die damit verbunden sind. Und ja, aus israelischer Sicht, die israelische Führung scheint nicht gewillt, diese Hamas-Forderung, die es immer noch gibt, nachzugeben, sozusagen, dass am Ende dieses der Deals eine völlige Beendigung des Krieges sein würde, das auch bedeuten würde, dass die Hamas in der einen oder anderen Form überlebt. Und auf der anderen Seite, ich persönlich, aber das ist nur eine Einschätzung sozusagen der Plausibilität, halte es nicht für wahrscheinlich, dass die Hamas irgendwann zustimmen wird, überhaupt der Freilassung aller Geiseln. Letztlich ist die Hamas so schwer angeschlagen, dass ihre beste Trumpfkarte die Geiseln sind. Und wenn die Hamas kann einen Teil der Geiseln freilassen, aus ihrer Sicht, aber sie muss sich wahrscheinlich immer irgendwelche behalten, um noch irgendein Druckmittel in der Hand zu haben. Also ich halte es persönlich für nicht wahrscheinlich, dass man so weit kommt, dass die Hamas tatsächlich alle Geiseln freilässt. Und solange nicht alle Geiseln freigelassen sind, besteht das Problem ja fort.
Weil wir auch jetzt viel über die Veränderungen in der gesamten Region, vor allem natürlich durch den Assad-Sturz in Syrien gesprochen haben, würde ich vielleicht zum Abschluss als letzte Frage noch auf Saudi-Arabien kommen. Also es gab ja die Gerüchte, dass oder Hinweise, dass sozusagen die Beziehungsnormalisierungen zwischen Saudi-Arabien und Israel vor dem 7. Oktober schon relativ weit gediehen waren, dass der Hamas-Angriff ja unter anderem auch eine Attacke auf diese Normalisierung der Beziehungen war, an deren Ende so etwas wie ein Friedensschluss hätte stehen können. Und jetzt gibt es in den letzten Tagen auch wieder Gerüchte, dass da die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden, dass es auch US-Sondergesandte schon in Saudi-Arabien waren, dort vorgefühlt haben. Gibt es da in Israel Einschätzungen dazu? Wie sieht da die Situation aus? Was wären da denn noch die sozusagen die Hinweise darauf, dass so etwas funktionieren könnte? Und was sind auch noch die natürlich die Hindernisse, die da im Weg stehen?
Ja, aus israelischer Sicht wäre es natürlich ein Traum, wenn es tatsächlich zu dieser schon lange angestrebten Normalisierung auch mit Saudi-Arabien käme. Das wäre also wirklich der größte Baustein in dieser Konstruktion des neuen Nahen Ostens, in dem dann Israel sozusagen einen normalen Platz einnehmen könnte. Aber die Schwierigkeiten sind die gleichen wie zuvor. Saudi-Arabien muss, ob es nun ehrlich gemeint ist oder irgendwie, um das Gesicht zu wahren, das immer noch verknüpfen mit irgendeiner Frage, irgendeiner Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Und nach wie vor verlangt eigentlich Saudi-Arabien als Vorbedingung für die Normalisierung mit Israel, dass es irgendwas geben müsste in der Richtung eines palästinensischen Staates, einer Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn es überhaupt eine Chance gäbe darauf, also diese Normalisierung auch zwischen Israel und Saudi-Arabien herbeizuführen, müsste Israel irgendwas in dieser Richtung zumindest signalisieren. Jetzt diese Sache mit der Zwei-Staaten-Lösung, ich meine, das kommt immer wieder auf in Krisensituationen. Vor dem 7. Oktober 2023 war das schon ein bisschen vergessen, weil es irgendwie relativ klar war, dass diese Zwei-Staaten-Lösung in absehbarer Zeit nicht erreichbar war. Als dann dieser Konflikt ausgebrochen ist durch den Überfall der Hamas, dachte man dann sofort in Amerika vor allem, aber auch in Europa wieder weiter voraus und dachte daran, dass wer, wenn dieser Krieg einmal beendet ist, dann es eine Lösung geben muss. Und was soll diese Lösung sein? Die Zwei-Staaten-Lösung. Aber natürlich kann die Zwei-Staaten-Lösung nicht etwas sein, was sofort am Tag nach dem Krieg käme. Denn die erste Frage ist natürlich, angenommen, der Krieg im Gazastreifen wird beendet durch einen Waffenstillstand oder durch sonst ein Zaubermittel. Welches Regime kommt dann dort? Und dann hört man Zwei-Staaten-Lösung. Aber die Zwei-Staaten-Lösung wäre, wenn sie überhaupt möglich wäre, natürlich nicht eine Nachkriegsordnung, etwas für den Tag unmittelbar nach dem Krieg. Wenn eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt möglich wäre, dann nur nach langen Verhandlungen zwischen beiden Seiten, wo alle schwierigen Probleme, also die sind ja bekannt, die Flüchtlinge und der Status von Jerusalem und ähnliches, auch beigelegt würden, was ziemlich unmöglich scheint. Wobei ich auch sagen würde, es war schon vor dem 7. Oktober eigentlich nicht wirklich denkbar, dass man diese Probleme löst. Ich wüsste nicht, warum durch den 7. Oktober es leichter geworden sein sollte, zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Der 7. Oktober hat ja das Misstrauen und den Hass eigentlich nicht vertieft und nicht abgebaut. Also nein, Zwei-Staaten-Lösung aus israelischer Sicht allgemein sehr schwierig, sicher mit der jetzigen rechtsgerichteten Regierung in Israel sehr schwierig, aber Saudi-Arabien, um auf Ihre Frage zurückzukommen, verlangt irgendwas in diese Richtung. Und nun gibt es so, das ist mehr ein Gerede oder Spekulation, in der Art, dass ja Israel oder die jetzige israelische Regierung wird sicher nicht einer Zwei-Staaten-Lösung zustimmen, aber dass man irgendetwas sagt, von der Art, dass Israel bereit wäre, in der Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung etwas anzudenken. Also irgendetwas, womit Saudi-Arabien, die Führung dort arbeiten könnte oder die Amerikaner als Vermittler zwischen Israel und Saudi-Arabien arbeiten könnten. Aber ich würde sagen, es ist vorläufig nicht einmal wirklich drinnen, dass zumindest die jetzige israelische Regierung irgendwas in dieser Richtung von sich gibt. Es wird in Israel irgendwann wieder Wahl geben, spätestens in 2 Jahren, im Herbst 2026, vielleicht schon früher. Nach jetzigen Umfragen wäre dann nicht mehr Netanyahu an der Macht, er würde diese Wahl nicht gewinnen, kann sich noch lange ändern, noch wieder ändern, bis diese Wahlen wieder kommen, bis diese Wahlen tatsächlich kommen. Aber vielleicht, wenn dann Netanyahu nicht mehr an der Macht ist, eine andere Regierung gebildet wird, ja, dann würde man wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung schaffen können. Aber es könnte irgendwas geäußert werden von der israelischen Führung in dieser Richtung. Also das jetzt ist ein bisschen diffus, aber die Situation ist eben diffus. Also Saudi-Arabien könnte nur an Bord geholt werden, wenn Saudi-Arabien auch irgendeinen Gewinn für die Palästinenser vorzuweisen hätte. Im Moment kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was das sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es sicher den politischen Willen in Israel und in Saudi-Arabien und natürlich dann bei der neuen amerikanischen Führung unter Trump, das zu verwirklichen. Und naja, da muss man schon auch zurückdenken an die erste Amtszeit von Trump als Präsident. Er hat immerhin diese Abraham-Abkommen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten zustande gebracht. Und vielleicht kann uns ausgerechnet Trump wieder mit etwas in dieser Richtung überraschen.
Wie sind vielleicht jetzt zum Abschluss, wie sind in dem Zusammenhang die Auseinandersetzungen in der Westbank, im Westjordanland der letzten Tage und Wochen einzuschätzen? Also ist das sozusagen eher ein Zeichen dafür, also wo die palästinensische Autonomiebehörde ja das jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit auch sehr entschlossen gegen die Hamas, den palästinensischen islamischen Dschihad, vor allem in Jenin und Tulkarem vorgegangen ist. Also sozusagen ist das eher, wäre das eher sozusagen ein Zeichen dafür, dass die palästinensische Autonomiebehörde sich entschlossen hat, diesen zumindest dem Terror, der von den ihnen feindlichen Gruppen ausgeht, ernsthaft entgegenzutreten? Oder wäre das eher ein Zeichen dafür, dass Hamas und Dschihad auch in der Westbank erstarken und vielleicht sogar so etwas wie ein Bürgerkrieg im Westjordanland bevorstehen könnte?
Nein, wir haben jetzt nicht den Eindruck, dass die Extremisten, islamistischen Extremisten im Westjordanland erstarkt sind. Eher das Gegenteil ist der Fall. Also Yihya Sinwar, der Führer der Hamas, der den Überfall am 7. Oktober organisiert hat, hat sich ja vorgestellt, dass ihm viele Verbündete zu Hilfe kommen würden. Die Hisbollah hat das gemacht, aber sehr begrenzt. Die Houthis natürlich, von denen haben wir gesprochen, aber die schießen halt aus großer Entfernung, die sind nicht wirklich ein Faktor. Aber Sinwar konnte sicher auch damit rechnen und hat damit gerechnet, dass die Palästinenser im Westjordanland sich mit ihm solidarisieren. Das sind ja seine Volksbrüder und Volksgenossen. Und es hat wachsende Unruhe im Westjordanland gegeben, aber bei weitem nicht etwas von der Dimension der zweiten Intifada, kein Bürgerkrieg, keine systematischen bewaffneten Aktionen gegen die Israelis. Nur umgekehrt ist es den Israelis relativ gut gelungen, mit einem relativ, ich sage relativ geringen militärischen Aufwand, mit einem relativ nicht so großen Aufgebot an Bataillonen im Westjordanland, diese Unruhe sozusagen im Zaum zu halten. Es hat Terrortote gegeben, es hat viele getötete Palästinenser auch im Westjordanland gegeben, aber von den Zahlen bei weitem nicht vergleichbar mit den Toten und den Verlusten an den anderen Fronten. Und jetzt ist wirklich das Gefühl, dass das also ja abebbt und im Griff ist, eben deswegen, weil die Hamas offenbar im Gazastreifen militärisch völlig besiegt ist. Also das wirkt sich natürlich auch aus auf die Moral, sagen wir mal, der Hamas-Anhänger im Westjordanland. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass es ein bisschen sozusagen eine opportunistische Reaktion und Schlussfolgerung der palästinensischen Autonomiebehörde, der unter Mahmoud Abbas, der bald 90 Jahre alt wird, im Westjordanland ist, wo sie sagen, okay, wir sehen, die Israelis haben gewonnen. Es gibt jetzt eine neue Ordnung, wo die israelische strategische Situation allgemein jetzt viel, viel besser ist als vor 1,5 Jahren. Und wir müssen neue Arrangements mit Israel suchen. Und es ist wirklich überraschend, dass plötzlich die Polizei der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, die bisher ja eher zugeschaut hat, so energisch wird, Kräfte in das Flüchtlingslager, in das sogenannte Flüchtlingslager von Jenin schickt und dort gegen die Hamas vorgeht. Also man hat das Gefühl, dieses Verhalten der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland ist auch ein Signal dafür, dass die Hamas eigentlich besiegt ist und ist Grund zu einer kleinen Hoffnung, dass man sich vielleicht besser arrangieren wird in der Zukunft. Manche glauben ja, dass eine Nachkriegsordnung auch im Gazastreifen irgendeine Rolle für die palästinensische Autonomie vorsehen muss oder sogar nur die palästinensische Autonomiebehörde, wenn überhaupt dort sozusagen die Neuordnungsmacht sein kann, wenn die Hamas nun tatsächlich nicht nur als militärische Kraft, sondern auch als Verwaltungskraft ausgeschaltet ist. Da sind viele Fragezeichen damit verknüpft, denn die palästinensische Autonomiebehörde ist auch nicht gerade sehr populär und ist sehr korrupt und ist auch sehr, sagen wir mal, hat auch immer sehr mit dem Terror geliebäugelt. Aber nein, die Entwicklung im Westjordanland im Großen und Ganzen, also die das energischere Vorgehen der palästinensischen Polizei im Westjordanland gegen extremistische Kräfte ist auch ein Signal dafür, dass Israel jetzt zumindest militärisch im Großen und Ganzen sich durchgesetzt hat.
Das wäre ja sozusagen dann eine Bestätigung dieser Aussage dieses Hamas-Funktionärs, dass sozusagen die Hamas eigentlich ruiniert worden ist durch den 7. Oktober und die Folgen und sozusagen die Situation, wenn sie sich das so vorgestellt, also wenn sie sich das so hätten vorstellen können, wie das kommt, dass sozusagen die Frage, ob sie diesen Angriff, diesen Terrorangriff jemals so gestartet hätten, kann man das so
Ja, so
sagen?
kann man das sicher sagen. Also die Herren Sinwar und Nasrallah und auch Khamenei im Iran, die wollten sicher den Nahen Osten verändern und völlig neue Verhältnisse hier in der Region schaffen. Und sie haben tatsächlich den Nahen Osten verändert, das kann man sicher schon sagen, aber auf eine ganz andere Art, als diese verbrecherischen, extremistischen Führer sich das eigentlich vorgestellt haben.
Ja, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und ich nehme an, wir werden uns demnächst bald mal wieder auf ein Interview sehen und wünsche Ihnen schöne
Danke
Grüße nach Tel
Ihnen.
Aviv.
Auf Wiedersehen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.